Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Seid gegrüßt, meine lieben Zuhörer. Heute die Folge mit dem Narzissmus-Experten Oliver Künstler.
Tiefer damit beschäftigt, ja, bin also den Weg auch über den Kopf gegangen, habe recherchiert, was ist da los? Bin jetzt ich der einzige Dumme oder passiert das auch noch anderen? Ja, es passiert tatsächlich auch noch anderen. Und zwar jeder Menge anderen. Ich habe ganz schön gestaunt, als ich das rausgefunden habe ursprünglich. Ich staune auch heute noch, wenn ich mit Menschen spreche, die ich neu kennenlerne. Und ich habe festgestellt, je länger ein solches Gespräch dauert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich herausstellt, dass egal mit wem ich rede, derjenige auch schon mal damit werden. Viele Opfer narzisstischen Missbrauchs, anstatt dass sie endlich das verdiente Verständnis finden, wenn sie mit Dritten über ihr Problem sprechen, die werden dann nur noch weiter verunsichert, und zwar bis zur Retraumatisierung. Mhm. So nach dem Motto.
Ja, nach welchem Motto? Das kommt dann gleich im Interview. Seid gespannt. Ja, wie gesagt, begrüße ich heute Oliver Künstler, Germanist, Kunstpädagoge und ehemalige Lehrkraft. Als Narzissmus-Experte und Life-Coach mit dem Schwerpunkt toxische Beziehungen hilft er Menschen, sich aus undienlichen Beziehungsmustern zu befreien. In seinem Buch Das kleine Narzissten einmal eins, das wird unten in den Shownotes verlinkt, beleuchtet er unter anderem die psychologischen Muster hinter manipulativen Beziehungskonstellationen. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit einem Gast, der sowohl mit analytischem Verstand als auch mit viel Einfühlungsvermögen durch ein emotional total aufgeladenes Thema führt. Ja, hallo Oliver. Sehr schön, dass du hier heute beim Podcast-Interview teilnimmst. Ich habe dich ja gerade schon anmoderiert. Die Moderation kommt wie immer von dir, also von dem, der interviewt wird. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen mal in die Tiefe hinein. Stell dich doch mal vor, wie du zu dem, was du heute machst, gekommen bist und was du uns mitteilen möchtest.
Ja, hallo Frank. Ja, freut mich sehr. Also mein Name ist Oliver Künstler. Ja, ich bin ich Germanist. Ja, bin ich noch, genau, nicht wahr? Ursprünglich bin ich Germanist und Kunstpädagoge, ja, habe dann eine Zeit lang als technischer Redakteur gearbeitet, später dann als Lehrkraft an verschiedenen Privatschulen bis zur Gymnasialstufe in den Fächern Deutsch und Kunst. Zum Schluss war es vorwiegend Deutsch, habe auch ein paar andere Geschichten gemacht, technische Dokumentation zum Beispiel, weil ich technischer Redakteur war, andere Fächer. Genau, habe dieser Geschichte dann ab einem bestimmten Punkt den Rücken gekehrt, aus mehreren Gründen. Ja, führe ich jetzt nicht aus, aber so ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich bis jetzt nicht bereue. Und habe dann begonnen, als Coach für das Erkennen und Vermeiden toxischer Beziehungen zu wirken. Ja, das heißt, ich helfe Leuten, ihre toxischen Muster zu erkennen und da rauszukommen. Also ich begleite Leute jetzt nicht dabei, sich aus toxischen Beziehungen komplett zu lösen, weil dazu bedarf es eines gewissen juristischen Aufwandes auch, das ist sehr speziell, sondern ich bin dafür da, dass sie ihr eigenes Muster erkennen und durchbrechen, damit sie in Zukunft leben können, ohne wieder in so eine Falle zu tappen. Zu meinem Hintergrund dazu, darf mich ja jetzt als Narzissmus-Experte bezeichnen, aus mehreren Gründen. Einmal tatsächlich bin ich ja damit aufgewachsen. Ja, das ist eine Sache, die mich mehr geprägt hat, als ich dachte, wie ich ab einem bestimmten Zeitpunkt festgestellt habe. Bin in einem toxischen System aufgewachsen, toxisches Familiensystem, teiltoxisch, sagen wir es mal so. Aber da ja immer der andere Teil den anderen automatisch auch runterzieht, ist irgendwann das gesamte System toxisch. Es geht nicht anders, ja, wie ich aus eigener schmerzlicher Erfahrung weiß. So läuft es nun mal. Und da habe ich auch dann ein negatives Beziehungsmuster entwickelt, ja, wo ich dann auch einen Riesenabsturz hatte zwischendrin, der dann so heftig war, dass ich gedacht habe, okay, was war da jetzt los? Ich muss da irgendwie wieder rauskommen. Ja, das ist dann ein ganz kritischer Punkt, wo man ja durchaus gefährdet ist, irgendwelche Dummheiten zu begehen. Ja. Stattdessen habe ich es ausgehalten, ja, zum Glück muss ich inzwischen sagen, ja, anstatt irgendwelche Dummheiten zu begehen und mich tiefer damit beschäftigt, ja, bin also den Weg auch über den Kopf gegangen, habe recherchiert, was ist da los, bin jetzt ich der einzige Dumme oder passiert das auch noch anderen, ja, es passiert tatsächlich auch noch anderen und zwar jeder Menge anderen, ich habe ganz schön gestaunt, als ich das rausgefunden habe ursprünglich. Ich staune auch heute noch, wenn ich mit Menschen spreche, die ich neu kennenlerne. Und ich habe festgestellt, je länger ein solches Gespräch dauert, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich herausstellt, dass egal mit wem ich rede, derjenige auch schon mal damit zu tun hatte. Also diese Verbreitung dieser Phänomenologie, dass die Leute in toxische Beziehungen geraten, beziehungsweise dass irgendwo da draußen jede Menge Leute rumlaufen, die toxische Partner sind, wenn man sich mit ihnen einlässt, das ist wirklich erstaunlich, ja, wie unterschätzt das wird, ja, dass es so verbreitet ist. Es ist genau genommen ist es wirklich gruselig und beängstigend. Ja, also wie gesagt, hab dann auch moderne Coaching-Ausbildungen absolviert, wo es hauptsächlich darum geht, die Kraft des Unterbewusstseins zu nutzen, um eine Transformation zu erzielen. Das ist ja genau das, worum es bei mir geht, wenn ich Leuten helfen will, aus diesem Muster rauszukommen. Ja, das Unterbewusstsein ist ja da wirklich die zentrale Adresse, weil alles, was wir mit dem Oberbewusstsein machen, das ist nicht nachhaltig. Ja, da kommt uns das Unterbewusstsein immer wieder quer. Genauso habe ich solche Prozesse erlernt für solches Coaching und habe dann auch ein Buch drüber geschrieben über Narzissmus. Es hat einfach so sollen sein, ja. Ursprünglich, also habe ich vier Versuche gebraucht für dieses Buch, ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann der letzte, den habe ich dann endlich durchgezogen. Aber es ist ja nichts Zufall. Es ist so, ich habe da ein Buch-Mentoring gehabt, das ursprünglich einen Selbstverlag vorgesehen hat. Und das sollte in so 3 bis 6 Monaten fertig werden. Bei mir hat es länger gedauert, aber in der Zeit hat sich's dann tatsächlich ergeben, dass sich ein Verlag interessiert hat, der lauter solche Geschichten macht, die mit Transformation, Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, auf allen Ebenen, also auch auf dem finanziellen Mindset zum Beispiel, also Beziehung, alles Mögliche. Und da hat es wunderbar natürlich reingepasst in dieses Repertoire. Ja. Und inzwischen bin ich ganz froh, dass das Buch also auch in dem Verlag erschienen ist als im Selbstverlag, weil das halt noch eine andere Geschichte ist. Mhm. Aber wichtiger ist auf jeden Fall, dass die Inhalte den Leuten eben helfen. Ja. Und deswegen denke ich, sprechen wir heute auch drüber.
Da mal kurz zwischen, ich habe schon einige Fragen. Die erste Frage ist die, ist denn eine toxische Beziehung zwangsläufig ein Teil von den in diesen Beziehungen stehenden toxischen Menschen dann auch ein Narzisst oder gibt es da andere Charaktere? Das ist schon mal die erste Frage.
Ja, also wenn jetzt einer von beiden Beziehungspartnern toxisch ist und was in einer toxischen Beziehung jetzt nicht hundertprozentig immer sein muss, ja, es kann sein, dass da zwei ungereifte Persönlichkeiten aufeinandertreffen, die so viele eigene Probleme mitschleppen, dass die zusammen auch nicht können, obwohl keiner von beiden böse Absichten hat. Ja, das klappt dann einfach nicht. Aber liegt dann nicht daran, dass die Leute, dass einer von beiden toxisch ist. Ja, aber wenn einer von beiden toxisch ist, mindestens einer von beiden, es gehen ja auch beide, dann ist Narzissmus tatsächlich die meiste Antwort, die da dahinter steckt. Ja, die meiste. Nicht immer, aber die meiste. Mhm. Es geht übrigens auch noch schlimmer als Narzisst. Ja, das Upgrade vom Narzisst ist der Psychopath. Ja.
Da komme ich gleich, gleich mal dazwischen.
Könnte man noch mal eine eigene Sendung drüber machen, aber ich erwähne es jetzt schon mal. Ja, vielleicht wolltest du sogar das auch fragen.
Ja. Ja, weil Narzisst ist so wie bei vielen Definitionen ja durchaus eine Schublade, wo ich den Eindruck habe, gerade jetzt so, also wenn ich auch in meine Podcasts höre, wir haben eben drüber gesprochen, ich habe einen so einen Podcast, das ist ein True Crime Podcast, also wo es um Kriminalfälle geht, wo eben auch oftmals Psychopathen oder Narzissten, die zu Psychopathen werden, dann auch natürlich Kriminelle werden, sogar Serienmörder werden. Und aus meiner Sicht gießen die aber aus ihrer Erfahrung mit diesen Narzissten als Kriminelle sehr oft, also die machen sehr schnell alles zum Narzissten. Also ich habe in meiner eigenen Erfahrung und auch mit Burnout und ähnlichen Geschichten festgestellt, man sollte vorsichtig sein, Narzissmus als Narzissmus in einen Topf zu schmeißen oder, pass auf, zu sagen, es gibt eben narzisstische Eigenschaften, es gibt narzisstische Eigenschaften, die übertrieben sind, da gibt es pathologische narzisstische Eigenschaften, dann vielleicht die pathogenen, richtig pathogenen, wo einem dann einer zum Straftäter wird oder zum Bösartigen wird. Also vielleicht sogar fließend. Das heißt also zu sagen, der ist jetzt Narzisst und man pickt sich eine Sache raus. Wo soll man anfangen? Da finden wir wahrscheinlich viel mehr Narzissten als die, die vielleicht wirklich pathologisch sind. Oder würdest du sagen, jede einzelne, noch so kleine narzisstische Persönlichkeitsanteil ist schon toxisch? Auch wenn er nur minimal ist?
Ja, also das muss ich gleich sagen, ist ein Thema, das bei fast jedem Interview, jedem Podcast zum Thema Narzissmus auf den Tisch kommt. Und das ist auch ganz gut so, weil das ist was, wenn man das klärt, dann bringt das der Allgemeinheit wirklich was, ja, weil da ja ganz verschiedene Meinungen rumgeistern und die, also diese Aufklärungsbemühungen zum Thema Narzissmus, die laufen ja auf Hochtouren. Es gab noch nie so viele interessante und Sachen, also auf allen Medien, die dazu veröffentlicht wurden. Aber wie ich selbst festgestellt habe, die Aufklärung funktioniert trotzdem nicht. Die meisten wissen immer noch nicht, worum es da eigentlich genau geht. Und jetzt, um endlich genau auf deine Frage einzugehen, es ist tatsächlich ein Problem, ja, und zwar insofern ein Problem auf dem Weg zur Lösung von toxischen Beziehungen, dass Narzissmus auf einem sogenannten Spektrum sich abbildet. Mhm. Und zwar vom grünen bis zum roten Bereich. Wir haben alle diese narzisstischen Anteile, die in ihrem Normalmaß, sagen wir mal, auch gesund sind. Dann gibt es einige Zwischenstufen, ja, narzisstische Ausprägungen, ja, narzisstische Züge und dann tatsächlich auch bis zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die mal definiert wurde, ja, wo aber auch immer wieder ein bisschen was am sich ändern ist, ja, bei diesen offiziellen Merkmalslisten und Definitionen vor allem. Und da ist es natürlich schwer, als Laie zu sagen, ja, der ist jetzt ein Narzisst und der ist kein Narzisst. Und jetzt pass auf, es gibt nämlich zwei Seiten, ja, was momentan oder was in der Gesellschaft vorherrschend ist, das ist diese Angst vor Diskriminierung. Ja? Und natürlich ist es ein großer Fortschritt, den wir gemacht haben, wenn wir jetzt sagen können, wir haben Diskriminierung, gleich welcher Art, dagegen kämpfen wir, da haben wir auch schon viel erreicht. Und da, ja, das heißt, da befinden wir uns auf einem guten, modernen Weg. Aber das ist halt nur eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir so eine Art tatsächlich zum Teil Antidiskriminierungshysterie haben, ja, wo jedes Mal, wenn jemand in eine Schublade gesteckt wird, die vielleicht auch sogar hundertprozentig genau richtig ist. Beispiel, du sagst, jemand ist ein Narzisst und er ist auch einer. Ja. Aber nur aufgrund dessen, dass du dieses Schubladendenken praktiziert und geäußert hast, ja, da geht dann gleich schon der Ärger los. Ja. Und ich erkläre es jetzt mal folgendermaßen. Also du wirst an jeder Straßenecke, auf dem Niveau, auf dem wir heute sind, kannst du dir Sätze abholen wie, ja, um Gottes Willen, man darf nicht gleich die Leute in eine Schublade stecken, ja, das, man darf sich kein Vor, man darf die nicht so etikettieren, nicht so schubladieren, man darf sich kein voreiliges Urteil bilden und schon gar nicht, wenn man nicht eine psychologische Grundausbildung hat. Ja, wenn man das nicht hat, dann darf man das Wort Narzissmus praktisch gar nicht in den Mund nehmen, dann hast du ja sowieso keine Ahnung. Und dann wäre es ja total anmaßend, wenn du da über jemanden auf diese Weise urteilst, das geht wirklich gar nicht, du böser, 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 du, ja. Also dieses Niveau kannst du auf dem, wo, wie wir heute stehen, an jeder Straßenecke finden. Jetzt sage ich dir, was du nicht an jeder Straßenecke finden kannst. Kein einziger wird dir sagen, so jetzt pass mal auf, lieber einmal jemanden zu viel als Narzissten eingestuft, als einmal zu wenig und dir dadurch dein ganzes Leben versaut. Diesen Satz wirst du nirgends hören, aber er enthält tatsächlich eine knallharte Wahrheit, wie ich und viele andere am eigenen Leib erfahren durften, ja? Und diese zweite Seite, die wird eben viel seltener kommuniziert als dieses inzwischen total erstarrte und ausufernde Antidiskriminierungsprogramm. Und genau das ist die Gefahr, in der wir uns befinden, weil genau deswegen werden viele Opfer narzisstischen Missbrauchs, anstatt dass sie endlich das verdiente Verständnis finden, wenn sie mit Dritten über ihr Problem sprechen, die werden dann nur noch weiter verunsichert, und zwar bis zur Retraumatisierung. So nach dem Motto, ja, bist du wirklich sicher, dass das Problem nicht eigentlich an dir liegt? Ja? Was soll daraus werden? Was soll aus einem narzisstischen Missbrauchsopfer werden, das mit so einer Behauptung konfrontiert wird? Da kannst du gleich nach Hause gehen oder da kannst du woanders hingehen. Da wird es keine Hilfe finden bei jemandem, der diese Einstellung hat.
Dann sagst du also quasi, dass es folgendermaßen ist, dass man, ja, wie soll man das sagen, wie beim Screening, damit man keinen übersieht, den man sozusagen ernst nehmen muss, packt man lieber als Screening die Leute erstmal da rein, die auch nur vielleicht nur im grünen Bereich sind, und guckt dann weiter, bevor man die gleich ausgrenzt und sagt, nee, wir packen gar keine rein oder nur die ganz schlimmen, und verliert dann ganz viele, die eigentlich schon sehr viel, ja, Schaden anrichten, weil sie gar nicht erst in der Schublade also gelandet sind. Das heißt, erstmal in die Schublade, um dann weiter zu strukturieren. Weißt du, was ich meine? Erstmal ablegen und dann macht man eben weitere Kästchen. Grün ist super, orange müssen wir aufpassen, rot ist, weiß ich nicht, was man da macht, kommt man noch zu, und was ich, schwarz ist sowieso schon für die Hölle und fürs Gefängnis, also eigentlich für den Staatsanwalt mehr als für die Therapie, wenn dann dort in der geschlossenen, also so in der Richtung, also dass man eben keinen verliert, erstmal alle auffälligen, also die auffällig mit irgendwelchen Kriterien sind, da erstmal reinzupacken. Das ist mal das eine, was ich frage. Das zweite aber vielleicht da anschließend ist, gibt es denn mehr toxische Beziehungen, wo wirklich nur eine Narzisst-Person drin ist, oder gibt es auch Narzissten-Narzissten toxische Beziehungen? Das frage ich ganz bewusst, da komme ich nachher vielleicht noch drauf. Was ist denn häufiger und was ist vielleicht gefährlicher? Also jetzt so da mal einstehen.
Ja, jetzt haben wir ja einige Fragen. Ich fange jetzt mal an und nachher lasse ich mich nochmal erinnern, wenn ich den Faden verlieren sollte.
Ich achte drauf, ich passe auf.
Okay, genau. So ist es gut, immer schön aufmerksam sein. Ja. Das erinnert mich an die Lehrzeit, ach ja. Gut, wie auch immer. Auf jeden Fall, dieses Screening, was du erzählt hast, also da möchte ich zwei Dinge erwähnen. Einmal, wir haben so ein konventionalisiertes Sprachgebrauch inzwischen. Das heißt, wenn wir jemanden umgangssprachlich als Narzisst bezeichnen, dann meinen wir eigentlich schon nicht mehr den grünen Bereich. Ja, wenn wir sagen, das ist ein Narzisst, dann ist das jetzt nicht einer, der nur ein bisschen narzisstische Anteile hat, sondern dann ist das schon jemand, der uns unangenehm auffällt und vielleicht sogar schon auf eine Art und Weise gefährlich ist. Ja, also das ist diese sprachliche Konvention auf dem Niveau, wo wir uns gerade befinden. Vielleicht ändert sich das irgendwann, je nachdem, wie das Verständnis dann noch in der Allgemeinbevölkerung sich wandelt, ja, im Zusammenhang mit dem Begriff Narzissmus, mit der Wortfamilie narzisstisch, Narzisst, Narzissmus. Ja, und zum anderen, aufgrund dieser Problematik, gerade auch das, was ich vorhin gesagt habe, ja, dass dieses Schubladendenken ganz krass verurteilt wird, egal auch, wenn man damit voll ins Schwarze trifft. Das wird ja schon vorauseilend verurteilt, dieses Schubladendenken. Ja. Ich würde inzwischen tatsächlich empfehlen, wenn man den Verdacht hat, dass man ein Problem mit einer Bezugsperson hat, die man ja im Verdacht hat, narzisstisch zu sein, ich würde inzwischen den Leuten empfehlen, das Wort, die Wortfamilie narzisstisch, Narzisst, Narzissmus dann nur noch sehr bedingt zu verwenden, weil man sich dann sofort auf eine Eiertanzdiskussion befindet, das ist sofort ein moralischer Eiertanz, ja, so von wegen, darfst du doch nicht sagen, kannst du doch nicht wissen und so weiter. Das Wichtigste ist, dass man sich eine Hilfsfrage stellt, mit der man wirklich weiterkommt, und diese Hilfsfragestellung, auf der ich übrigens auch schon woanders gestoßen bin, so dass ich gedacht habe, oh, habe ich auch schon gedacht, bin ich wohl nicht der Einzige, der auf diese Idee schon gekommen ist, ja, tut diese Person mir gut, ja. Und wenn ich sage, wie diese Person sich verhält und dieses Verhalten mir schadet oder nicht gut tut, dann sage ich ja nichts Schlimmes, sondern ich zähle nur Fakten auf. Dann habe ich ja noch niemanden etikettiert, schubladiert, stigmatisiert, habe ich ja alles noch nicht. Und dann läuft das viel besser, als wenn ich gleich mit der Narzisstenkeule komme und mich dann in einer hoffnungslosen Diskussion wiederfinde, die ausschließlich moralische Kriterien hat und die Sachlage, die faktische vom Verhalten her, völlig außen vor lässt. Ja. So, und jetzt zu dem anderen. Das mit den Beziehungspartnern, ja. Ist einer toxisch, sind zwei toxisch, was kommt häufiger vor? Es gibt alle Kombinationen. Es gibt auch Narzisst, Narzisst. Habe ich auch schon beobachtet aus zum Glück halbwegs sicherer Entfernung, ja. also es ist interessant ich habe jetzt nicht so eine Kenntnis von wissenschaftlichen Studien, dass ich hundertprozentig sagen kann, das kommt öfter vor als das. Aber wenn ich nach meiner Erfahrung gehe, ist es folgendermaßen. Narzissmus ist zwar stärker verbreitet als angenommen, also es wird wirklich tatsächlich unterschätzt, aber Narzissmus ist noch nicht so stark verbreitet, dass es mehr Beziehungen mit zwei Narzissten gibt, also wenn wir reden von zweier Beziehungen, von Paarbeziehungen, ja, als Beziehungen zwischen einem Narzissten und einem Nicht-Narzissten. Also da denke ich, sind diese Beziehungen noch in der Überzahl, weil so viele Narzissten sind es zum Glück auch wieder nicht, obwohl ich sage, die Tendenz ist steigend. Das heißt, wenn es ganz dumm läuft, kommen wir vielleicht irgendwann dahin, ja, dass diese toxischen Beziehungen mit zwei toxischen Beteiligten tatsächlich Standard werden. Aber das wollen wir mal lieber nicht hoffen und auch nicht beschreien. Ja. Aber eins kann ich schon mal sagen, die Kombination, also zwei Dinge zu dieser toxischen Beziehung mit Narzisst plus Narzisst, ja, gibt's ja. Einmal, es geht nicht gut. Ja. Narzisst und Narzisst geht auf jeden Fall nicht gut. Es funktioniert einfach nicht. Es wird irgendwann diesen Knall geben. Ja. Und zweitens, es passiert Folgendes, der stärkere Narzisst, stärker in Anführungszeichen, weil sie haben ja keine wirkliche Stärke, ja. Der stärkere Narzisst dominiert den schwächeren Narzissten. Ja. Also so ist es aus meiner Erfahrung. So funktionieren diese Geschichten. Es kann auch mal gut gehen. Ich habe ja gesagt, das funktioniert nicht, aber das ist wirklich die Ausnahme. Ja. Also gut gehen heißt, dass beide sterben, bevor sie sich zerfleischt haben. Dann hat die Beziehung zwar funktioniert, hat aber eine ganz grauenhafte Qualität gehabt. Ja. Das passiert auch, aber der häufigere Fall, so wie ich es beobachtet habe, ist, dass Narzisst und Narzisst tatsächlich sich so lange gegenseitig in einer Beziehung gegenseitig fertig machen, bis es zu einem Knall kommt, in dem der eine so endgültig die Oberhand gewinnen will, dass es praktisch zur Entscheidung kommt, du oder ich, und dann geht nur noch einer da raus, ja, und dann existiert die Beziehung danach nicht mehr. Ja. Ja. Das kommt häufiger vor bei Narzisst und Narzisst.
Ja. Ja. Ja, noch mal kurz
dazu. Ist aber auf jeden Fall keine schöne Sache, aber das kannst du dir schon denken.
Jetzt hast du eben gesagt, halten wir da mal fest, Narzisst, wenn du von Narzisst sprichst, oder wenn man die Schublade aufmacht und jemand reinpackt, dann ist es der zumindest mal auch schon orangene Narzisst.
Minimum orange.
Genau. Jetzt lass uns mal die Grünen nehmen. Sind denn die Grünen nicht durchaus gefährdet, orange zu werden? Und wie können die sich davor bewahren? Oder wie kann man sozusagen orangste Grüne rechtzeitig erkennen? Dass man sagt, also da, wo man sie vielleicht noch schnell erreichen kann.
Ja, das erstmal vorausgeschickt, da sind wir ja nicht mehr bei den Problemen mit diesem Allgemeinverständnis und der sprachlichen Konvention. Also ein grüner Narzisst sind eigentlich genau genommen wir alle. Ja. Ein grüner Narzisst ist ein normaler Mensch mit seinen narzisstischen Anteilen im gesunden, sprich grünen Bereich. Das sind wir ja eigentlich alle. Ja. Okay. Wenn jetzt manche Grüne schon in die Richtung pathologisch gehen, so Geld rüber mit narzisstischen Zügen und so weiter, dann wird es schon ein bisschen kritischer. Und du hast ja gemeint, die nicht gefährdet sind, in diesen ganz pathologischen Bereich, in den roten da abzugleichen.
Nein, ich meinte eher, ob was die Gefahr ist für einen, sagen wir mal, am oberen Rand noch grün seienden, hört sich komisches Wort, aber so sagt man das ja, Narzissten, dass der aus welchen Umständen auch immer, Lebensumstände, was auch immer, dann umkippt in die leicht gelbe bis orangene Zone, also noch gelb, also ganz, ganz hellorange. Und wie man den dann, ich sehe das mal so aus Verständnis raus, da kann ich den auch noch am besten packen. Also bevor der zu tief in seinem Narzissmus drin ist. Oder wird man als Narzisst nicht geboren, aber ist man irgendwann Narzisst und ist eigentlich da drin und es gibt nur die Ausprägung, die dann mehr oder weniger rauskommt. Und ich habe jetzt, deshalb komme ich dazu, ich habe gerade eine Bekannte, die auch so eine Erfahrung gemacht hat mit Narzissmus und vielleicht lässt sie sich auch interviewen, aber die wird bestimmt ganz aufmerksam in diesem Interview lauschen, dann, wenn es dann öffentlich gemacht wird. Und die hat gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, Narzissten kann man ehrlicherweise nicht heilen. Und das ist jetzt vielleicht eine Sache, wo ich dich mal frage, stimmt das? Weil dann ist es ja doch ziemlich desolat, das ganze Thema.
Ja, es ist desolat. Es ist buchstäblich todernst. Also ich tut mir leid, dass ich da nichts Schöneres sagen kann, aber es ist einerseits ist es so, es gibt das Phänomen, dass Therapeuten, Kliniken mit so reflektierten Narzissten arbeiten, um die auf einen guten Weg zu bringen und gleichzeitig aber die Diagnose Narzissmus vermeiden, weil das ja dann zu einem Konflikt führt, der nicht gewünscht ist für diesen konstruktiven Prozess. Ja, ich habe jetzt eine eigene Meinung dazu, kann man sehen, wie man will. Also ich behaupte, dass ein reflektierter Narzisst, wie es in diesem Bereich halt gern genannt wird, dass das kein richtiger Narzisst ist. Ja, ein krankhafter Narzisst. Ein richtig krankhafter Narzisst, der ist nicht reflektiert. Der hat keinen Bock auf Veränderung, weil er außerstande ist, sich auch nur im Ansatz als das Problem zu sehen. Mhm. Ja. Ja. Also ein reflektierter Narzisst, das kann kein krankhafter Narzisst sein. Mhm. Ja. Und da haben wir dann wieder diese klassische Ironie. Du kennst vielleicht das Sprichwort, nicht alle Irren sind im Irrenhaus, mhm, und nicht alle, die im Irrenhaus sind, sind irre.
Die wenigsten, ja, sind im Irrenhaus, glaube ich.
Genau, genau. Und die reflektierten Narzissten, das heißt die Narzissten, die eigentlich gar nicht krankhaft sein können, sonst könnten sie sich ja nicht reflektieren, ja, die sind dann therapiebereit, die, mhm, sind kooperativ, ja, da muss irgendwas eingetreten sein, oder sie wurden von ihrem Partner gedrängt, so pass auf, lass dir helfen, und sie waren tatsächlich bereit, darauf einzugehen, mhm, anstatt das Narzissten typisch kategorisch abzutreten, nein, nein, ich doch nicht, mit mir ist alles in Ordnung, ja, sondern stattdessen die reflektierte Variante. Ausgerechnet die, ja, sie landen dann in der Psychiatrie sozusagen, aber im positiven Sinne, also, mhm, ihnen wird dann geholfen, ja. Und die, die wirklich richtig krank ist und eigentlich mal ja, entsprechende Aufmerksamkeit bekommen sollten, die wandern weiterhin unbelangt und unerkannt unter uns umher und richten da jede Menge Schaden an, weil die als letztes darauf kämen, die Einweisung in eine Therapie oder Psychiatrie für sich als Hilfe zu betrachten. Mhm. Ja? Denn ein krankhafter Narzisst wehrt alles radikal ab, weist alles radikal von sich, was ihn auch nur im Geringsten in Frage stellen würde. Ihn und seine vermeintliche Grandiosität, ja. Und genau das ist ja praktisch das Wesen des krankhaften Narzissmus, ja.
Das ist gut. Dann kommen wir jetzt mal zu
sich selbst zu reflektieren.
Genau. Dann kommen wir jetzt mal zu den Symptomen. Also wie erkenne ich? Also jetzt geht's ja, ist ja so, wenn ich dich richtig verstehe, der richtig krankhafte, also der sich therapieren lässt, kann man eben weder als noch nicht ganz pathologisch grünen Narzissten oder vielleicht gerade so eben gelben Narzissten bezeichnen, würde ich jetzt mal einfach so machen. Ist ja auch egal, auf alle Fälle. Ja,
wenn wir das so kategorisieren wollen, dann passt
genau,
das ja.
Ist der aber eben nicht der, wie du die definierst, krankhaften. Wenn ich dich richtig verstehe, packt man die Krankhaften besser gar nicht an, sondern man identifiziert diese und hält sich, ja, von diesen fern. Also das ist eigentlich so das, was ich jetzt verstanden habe. Das heißt, die Identifizierung, ja, dieser Leute, ob in der eigenen toxischen Beziehung, das ist ja dann schon doof gelaufen, wenn das, ja, dann so gewesen ist, aber da zu merken, dass es so ist, aber auch im Umfeld oder vielleicht vor einer toxischen Beziehung festzustellen, ist denn der Partner, den ich mir jetzt ausgeguckt habe, entweder wieder Narzisst, weil ich es ja schon kenne, oder, ja, ne, weil Wiederholungstäter gibt es ja eigentlich immer wieder in diesem Bereich, oder, ja, ich habe es davon gehört, oder Bekannte haben das, ich möchte niemals so einen Narzissten als Partner haben, schon gar nicht die pathologischen logischerweise. Also wie erkenne ich rechtzeitig, wie du sagtest eben, ich erkenne dich schon auf der Straße, wenn ich mich umhöre oder wenn die da steht, also grob, wie kann ich denn, ja, so, auch so als Hack jetzt hier im Interview, so 1, 2, 3, 4, 5 Highlights, wo du was sagen könntest, das ist schon nahezu für dich zumindest ein Beweis. Finger weg, das, ja, wird nichts, also so ungefähr.
Ja, also eins kann ich gleich sagen, es gibt jetzt nicht den hundertprozentigen Hack, zumindest nicht den, der hundertprozentig zuverlässig funktioniert, weil das ist, da gibt's jetzt keine Bastelanleitung, ja, wie für irgend so ein Origami-Objekt oder was, ja. Aber es gibt natürlich, ja, natürlich Methoden, sich so zu nähern, dass man ausschließen kann, wieder an jemanden zu geraten, von dem man sich ausrechnen kann, dass er einem nicht gut tut. Und das ist ja schon, mhm, mal viel wert, wenn das möglich ist. Ja. Ja? Also jetzt fangen wir mal an. Genau. Und zwar das erste ist allerdings tatsächlich etwas, das mehr mit dir selbst zu tun hat, anstatt mit dem Narzisst. Ja? Also wenn du dich dieser Person annäherst, und die Narzissten können ja zuerst immer einen sehr guten Eindruck machen. Das können die ja alle. Ja, das kann selbst der dümmste Narzisst, die sind so programmiert. Das ist denen ihre natürliche Stärke. Sie können einen sehr guten Eindruck machen. Ja. Das heißt, es wird dir zuerst da schon mal nicht gleich gelingen, da was zu merken. Aber wenn die Interaktion häufiger wird, dann stellt sich, wenn es wirklich ein Narzisst ist, so ein negatives Gefühl bei dir ein, das du nicht erklären kannst. So eine Art, also ich habe es mal gehört, jemand hat das als Störgefühl bezeichnet. Ich finde diesen Ausdruck ziemlich passend. Ein Störgefühl in der Bauchgegend. Und jetzt kommt nämlich die Tragik. Ja, typische Opfer narzisstischen Missbrauchs, also Leute, die für narzisstischen Missbrauch anfällig sind, haben den Kontakt zu diesem Gefühl verloren. Ja, weil die beurteilen sich selbst nur nach ihrem inneren Kritiker und der wiederum kennt nur die Kriterien Moral und Kopf, aber nicht Herz. Ja. Okay. Ja, also das heißt, das typische Opfer narzisstischen Missbrauchs hört nicht auf sein Bauchgefühl, weil es sich das verbietet. Ja, so nach dem Motto, ja, ich kann ja den jetzt nicht ablehnen, nur weil ich ein bisschen ein komisches Gefühl bei dem habe. Ja. Bei den Erfahrenen ist das ganz anders. Die wissen, wie wertvoll ihr Bauchgefühl ist und sagen, okay, Ja, ich habe da schon was gemerkt und ich kenne das schon. Dieses Gefühl kenne ich schon. Da nehme ich sofort Abstand. Ja, also da muss man erstmal sich ein bisschen hinarbeiten, dass man diese Verbindung zu seinem Bauchgefühl wieder kriegt und das auch begrüßt, anstatt es in Frage stellt, ja, und dann wieder an die Falter. Und jetzt zu den Sachen, die mit den Narzissten selbst zu tun haben. Also es gibt Merkmalskataloge. Ich habe alle möglichen Merkmalskataloge mal durchgearbeitet und dann habe ich mal selber eine Aufstellung gehabt. Also in meinem Buch habe ich die mal gemacht, ziemlich ausführlich, ja, damit man da wirklich mal sieht, was alles möglich ist. Wenn du mich jetzt fragst, 1, 2, 3, 4, 5, wenn man so die fünf ersten nennt, ja, was könnte man dann nehmen? Also zum einen mal ist, dass die tatsächlich so eine starke Präsenz haben. Ja, sie haben eine starke Präsenz. Sie haben ein starkes Bedürfnis, auf irgendeine Weise aufzufallen. Also zum Beispiel, dass sie über sich erzählen. Wenn sie über sich erzählen, dann tun sie das meistens sehr positiv. Und die haben das tatsächlich raus, das auf eine Art und Weise zu tun, dass sie nicht diejenigen sind, die man dafür gleich als Angeber verurteilen würde. Ja, also wenn du und ich auf eine Art und Weise reden würden, wie Narzissten über sich reden, würde man uns gleich als Angeber abstempeln. Aber Narzissten haben irgendwie das Talent, sich selber mit Worten in den Himmel zu heben, ohne dass man sie gleich als Angeber abstempelt. Das ist für mich immer noch ein Mysterium, wie die das eigentlich machen, aber es ist so, ja. Also die haben dieses Bedürfnis, sich mitzuteilen, sich in den Himmel zu heben auf eine Art und Weise, die man ihnen nicht sofort übel nimmt, sondern auf eine Art und Weise, die faszinierend wirkt und tatsächlich ansprechend.
Was ist denn dann Trump zum Beispiel? Oh, I'm the greatest. I'm even better than the best lawyer. Also.
Nein, das ist schon wieder viel, das ist total plump und total direkt. Ja.
Ja.
Nein, das ist mehr so das Prahlen mit Vorzügen und Erfolgen oder zumindest vermeintlichen Vorzügen und vermeintlichen Erfolgen. Viele Narzissten lügen auch ganz glatt, wo man es gar nicht glaubt. Ja. Ich hatte erst gestern wieder ein Gespräch mit einer Bekannten über eine andere gemeinsame Bekannte, die sich tatsächlich als Narzisst herausgestellt hat. Und die hat mir auch mal irgendwann was erzählt, als ich die kennengelernt habe, die Person, die sich jetzt als Narzisstin herausgestellt hat. Und im Nachhinein war klar, das war glatt gelogen. Ja. Die hat so eine ganz wichtigtuerische Information da in den Raum gestellt. Und es war einfach gelogen, das war nur, um sich aufzuwerten. Ja? Es geht um Vorzüge, es geht um Eigenschaften und sie erzählen halt gern über Erfolgserlebnisse. Ja, da habe ich das gemacht und das gemacht, ja, und das war ganz toll und da hat mich der und der dafür gelobt. Ja? Also so wie wir normalen, zivilisierten, eher zurückhaltenden Menschen eben nicht reden würden. Und so reden die dann und finden damit auch Anklang, anstatt dass sie gleich als Angeber verurteilt werden. Also diese besondere Art der Selbstdarstellung mit einer starken Präsenz, ja.
Da kann ich kurz dazwischen
Und
gehen, einmal kurz
ja.
dazwischen. Gibt es denn weniger und mehr narzisstisch erscheinende, sag mal, Personengruppen? Ich komme gleich darauf, warum ich das meine. Also es gibt ja eher so immer den nordischen Typ, den ostwestfälischen Typ, wo ich jetzt hier gerade wohne, und den Rheinländer. Also ich bin Rheinländer, Niederrheiner. Kölner, ne? Der Kölner ist ein bisschen offener und der fühlt sich sowieso immer toll und macht Party und sowas. Nein, ich meine,
Doch, Kölner Narzissten kenne ich auch schon.
Ja, aber sind die,
Tatsächlich,
ja,
ja.
Kölner Narzissten gibt es ja wie Hamburger auch, aber sind denn die Kölner gleich Narzissten? Also, weißt du, was ich meine? Also,
Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht,
ich
was du
will, ich
meinst.
witter,
Also,
ich, nein,
du kannst
ich.
es jetzt nicht regional zuordnen. Es gibt in allen, all diese Leute, diese Menschenpflege, was weiß ich, wie man sie zuordnet, die sind alle sozusagen narzissmustauglich. Ja, also da gibt es keine Abstriche. So von wegen, ja, der kommt aus Ostwestfalen, der kommt von da, ja, dann kann der ja schon mal nicht so ein Narzisst sein wie der. Nee, das kannst du vergessen.
Nein,
Das ist.
das meinte ich damit nicht, aber das
Ja,
zumindest,
was dann?
ich meinte eigentlich mehr, dass schon, also das ist vielleicht eine Behauptung, ich habe das ja noch nichts dazu gelesen, müsste ich mal machen,
Ja.
aber ich behaupte schon, dass wir in Deutschland verschiedene Regionen haben, wenn jemand da wirklich herkommt, also jetzt nicht, wir wechseln ja auch viel,
Ja.
ne? Aber der jetzt hier schon in Ostwestfalen Richtung Niedersachsen, da die Umgebung und der Niederrheiner, nehmen wir mal wirklich die beiden, weil die kann ich gut beurteilen.
Ja.
Die sind. Und ich habe noch einen, der aus dem Schwabenland kommt, die sind wieder ganz anders. Der hier sich sehr wohlgefühlt hat in Münster, Münster ist aber wieder Münsterland. Und diese Äußerung von diesen verschiedenen Gruppen, die ich immer wieder herausfiltere, ich bin nun, glaube ich, schon, wie auch immer du das dann einordnest, aber so würde ich mich so als eher extrovertierter Niederrheiner bezeichnen.
Ja, mit den Begriffen extrovertiert und introvertiert lässt sich gut arbeiten. Es gibt tatsächlich Narzissten, wo man, das ist auch was ich erwähnt habe. Also immer wenn man denkt, man könnte narzisstische Merkmale pauschalisieren, mhm. ja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man wieder auf die Ausnahme stößt, die die Regel dann bestätigt oder halt auch in Frage stellt. Mhm. Es gibt tatsächlich mehr extrovertierte und mehr introvertierte Narzissten. Ja, man kann da nur von Wahrscheinlichkeiten und Häufigkeiten sprechen. Also man kann nicht sagen, jeder Narzisst ist introvertiert oder jeder Narzisst ist extrovertiert, mhm. aber sie haben schon diese gewisse Präsenz. Und sie können auch, wenn sie introvertiert sind, diese Präsenz ausstrahlen. Mhm. Und auch tatsächlich, wenn sie sehr wenig reden, können sie tatsächlich hundertprozentig narzisstisch gestört sein. Das gibt's. Ja, okay. Das gibt's tatsächlich. Mhm. Ja, aber häufiger ist tatsächlich diese charismatische, starke Präsenz mit verbalem Ausdruck, mit Extrovertiertheit, das ist tatsächlich häufiger.
Mhm. Ja. Also das war das Erste, heißt sozusagen, dass man bei diesem Erscheinungsbild des jetzt Narzissten, den wir jetzt ja identifiziert haben, zumindest mal orange, oder so für dich jetzt schon eigentlich fast Richtung Rot gehen, dunkelorange ja. und rot, dass der zumindest mal, unabhängig davon, ob man das jetzt diagnostizieren kann, man ist ja dann meistens kein Psychologe, ein ungutes Gefühl hinterlässt und das Gefühl, Bauchgefühl wohlgemerkt, ne, das Bauchgefühl, ja. nicht, dass ich mir wünsche und sonst irgendwie, ich himmel den ja vielleicht sogar an, dass ich sage, der tut mir nicht gut oder ich merke, der könnte mir genauso wenig gut tun wie der letzte, den ich hatte, so ungefähr.
Ja, und, dir, ne? Vielleicht auch unabhängig davon, ob er mir gut tut oder nicht, dass man dieses Störgefühl signalisiert, mit dem Typ stimmt was nicht, der ist nicht echt. Ja? Und das ist auch so ein wesentliches Merkmal von Narzissten, diese mangelnde Authentizität, weil sie sich ja, wenn sie dann extrovertiert sich arbeiten, ja, auch die Introvertierten kommen ja irgendwann mal aus sich raus, dass die sich ja zweckmäßig inszenieren.
Ah, okay.
Ja. Narzissmus ist eine permanente zweckmäßige Inszenierung mit dem Ziel, Kontrolle und Profit zu erlangen, ja, mit anderen Menschen und deren Ressourcen. Das ist das primäre Ding. Es geht immer um Kontrolle und Profit bei Narzissmus, ja, bei krankhaftem Narzissmus. Mhm. Alles andere, ja, ist leider eine Illusion. Wenn man es wirklich mal schafft, sich anzutrainieren, dass man Authentizität erkennt, entweder wenn sie da ist oder nicht da ist, dann ist man schon ein großes Stück weiter und hat eine große Chance, Narzissten schnell rauszufiltern. Ja, also die inszenieren sich immer ein bisschen übertrieben. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass immer mehr, weil das können sie wirklich dann nicht verbergen. Ja, da muss man schon viel aushalten, aber manche sind eben bereit, das auszuhalten. Ja, das ist halt ihr toxisches Beziehungsmuster. Ja, das ist dann ihr Problem. Diese Bereitschaft, zu viel auszuhalten, das hält die meisten toxischen Beziehungen so lange am Leben. Narzissten muten einem eine ganze Menge Dinge zu. Also einmal, dass sie so aufmerksamkeitsheischend sind, wenn sie regelgemäß der Extrovertierte sind. Ja, es gibt ja auch die Introvertierten. Dann, dass sie, die sind ja, Narzissmus ist ja praktisch eine übertriebene Form von Egoismus. Ja, Narzissmus ist radikalisierter Egoismus, der sich aber gut tarnen kann. Ja, das wäre so eine Kurzdefinition. Mhm. Sie sind zum Beispiel unzuverlässig, sie geben nicht nach, ja, und sie können sich aber gut anpassen, ja. Und das, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieser toxische Beziehungszyklus hat ja mehrere Phasen, ja. Und in diesen ersten Phasen können die Narzissten sich gut anpassen, sodass du das erstmal nicht merkst, weil sie da noch bereit sind, auf dich zuzugehen, weil sie dich da ja kriegen müssen, ja. Die müssen dich ja gewinnen, die müssen sich ja kriegen. Und wenn sie sich deiner erstmal sicher sind, dann zeigen sie Stück für Stück ihr wahres Gesicht und du gerätst so tief, Stück für Stück schleichend in den Sumpf rein, dass du gar nicht merkst, dass du da reinkommst. Und wenn du dann drin bist, dann gibt's einen großen Leidensdruck oder du merkst halt wirklich gar nichts, weil du das alles einfach akzeptierst aufgrund deines toxischen Beziehungsmusters. Und dann gibt's entweder einen großen Knall oder du versumpfst in dieser toxischen Beziehung und hast einen dauerhaften Verlust an Lebensqualität, ohne es jedoch wirklich zu merken, weil das eben deinem toxischen Beziehungsmuster entspricht. Ja.
Jetzt hatten wir also dieses bewusst sich hervorheben zum eigenen Nutzen, ob geplant oder weil es eben so ein Mechanismus ist.
Ja.
Bin ich als toxisch Geschädigter in einer Partnerschaft und merke, dass dann eben zu spät, bestenfalls merke ich es ja vorher, kommt es ja gar nicht zur Partnerschaft. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich so ein bisschen dein Ziel auch, der Prävention, also der Prävention dann toxischer Beziehungen, dass du dann da drin bist und sagst, das Gefühl ist, Bauchgefühl ist, das habe ich verstanden, das haben die Hörer auch bestimmt verstanden, aber wie kann ich dann sagen, jetzt mehr als Bauchgefühl, das und das, das ist wirklich jetzt so die Sache, ich muss jetzt hier vielleicht sogar raus oder ich brauche, wenn es denn überhaupt geht, wahrscheinlich geht es ja nicht, Hilfe jetzt an der Stelle, sonst geht das den normalen Weg, entweder wie auch immer der normale Weg ist. Das kannst du ja nicht schon.
Du entwickelst Symptome, du veränderst dich durch diese permanenten narzisstischen Übergriffe, wo du dann eine Reflexion brauchst, um das zu merken. Also wenn du in einer Beziehung bist, wo du dich irgendwann mal auf eine Weile verhältst, wo du zu dir selbst sagst, Moment mal, da stimmt was, das bin doch nicht ich. Das ist meistens ein Symptom davon, dass du manipuliert wirst, dass du in einer toxischen Beziehung bist. Wenn du zum Beispiel ständig überreizt und gestresst bist, wenn du auch immer wieder Wut verspürst, ja, wenn du immer wieder Wut verspürst, also es gibt ja einen wortwörtlichen Satz in einem wunderbaren Buch, das ich zu diesem Thema gelesen habe, und dieser Satz lautet, Wut ist immer ein Zeichen dafür, dass sich etwas verändern muss. Ja. Oder anders gesagt, jetzt in meinen Worten, dass irgendwas nicht stimmt.
Stimmt.
Ja. Also wenn du gestresst bist, wenn du ständig wütend bist, dann ist das ein Zeichen davon, dass du das Opfer von Übergriffen wirst und dass du auch manipuliert wirst. Ja. Tatsächlich ist es so, wenn du ständig manipuliert wirst, es ist ja darauf angelegt, dass du das nicht merkst, aber dein System, dein Unterbewusstsein merkt es sehr wohl und reagiert mit Wut. Das ist ja so eine Überlebensreaktion dann, ja, auf diese Manipulation, weil dein Unterbewusstsein, das wird ja dann zur Mördergrube, ja. Du selbst mit deinem Kopf kannst dich selbst betrügen und kannst sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm, er wird's ja nicht so gemeint haben, ja gut, das kann ich ja auch noch für ihn machen, weil wenn ich das und das für den mache, dann kann ich das ja auch noch machen, ist ja nicht so schlimm, ja. Die Narzissten überbeanspruchen einen ja immer.
Ja, meine lieben Zuhörer, damit ihr nicht überbeansprucht werdet, mache ich jetzt hier Schluss und nächste Woche kommt Teil 2. Aber es ist noch nicht ganz zu Ende, bleibt bitte dran. Es kommt jetzt ein Auszug aus einer Keynote von Oliver, der sein ganzes Ding nochmal ein bisschen zusammenfasst. Und danach kommt auch noch die Auflösung der Aufgabe aus den letzten 2 Folgen der Seelenflüsterin Heidi. Seid gespannt, was ich euch da zu berichten habe.
Mein Name ist Oliver Künstler. Ich bin Germanist und Kunstpädagoge, war lange im Lehrbereich tätig und bin jetzt als Coach für das Erkennen und Vermeiden toxischer Beziehungen unterwegs. Und außerdem ist es so, dieses Thema Narzissmus ist einerseits bekannt, andererseits eben doch nicht. Und ich möchte jetzt mal eine Kurzdefinition geben, ja, mit der wir jetzt arbeiten können. Narzissmus ist ein Verhaltensmuster, das auf einer Skala stattfindet, ja, und in der relevanten, wirklich gefährlichen, in dem gefährlichen Bereich äußert sich Narzissmus so, dass dieses Verhaltensmuster anderen Menschen schadet. Durch Ausbeutung, Manipulation und Erniedrigung. Und das Dumme ist, ein Narzisst hält sich selbst für perfekt. Und das führt dazu, dass er keinerlei Einsicht in Fehlverhalten hat und auch keinerlei Ahnung davon hat, was die soziale Bedeutung seines Verhaltens eigentlich ist, was diese Auswirkungen eigentlich anrichten. Ja? Und außerdem ist es so, dieses Thema Narzissmus, ja, wenn wir uns den Narzissten angucken, der ist ziemlich, sagen wir mal, raffiniert. Ja? Was immer der Narzisst vorgibt, was er wirklich will, was er ist, was er kann, was auch immer, in Wirklichkeit geht es ihm immer nur, wohlgemerkt dem krankhaften Narzissten, und von dem rede ich, dem gefährlichen Narzissten, immer um den eigenen Vorteil, und zwar in Form von Kontrolle und Profit. Das heißt, der Narzisst möchte herrschen und kassieren, ja, und zwar von so vielen Leuten wie möglich. Wenn ich eins über Narzissmus gelernt habe, ja, dann, dass man bei keinem Thema so viele Gelegenheiten bekommt, wirklich buchstäblich den Teufel an die Wand zu malen. Ja? Also egal, mit wem ich rede, jeder hat schon mal mit Narzissten zu tun gehabt. Wirklich gefühlt jeder. Also das heißt, die offiziellen Zahlen zum Thema Narzissmus kann man offensichtlich nicht ernst nehmen. Ja? Es sind immer mehr Narzissten, als man glaubt. Und außerdem, wenn man sich mal auf der Weltbühne so umschaut, es gibt so viele narzisstisch gestörte Regierungsoberhäupter. Ja, ich behaupte das wirklich so, weil, also, wenn ich mir das anschaue, also dieses Urteil, das habe ich mir tatsächlich sozusagen nicht aus den, aus den Rippen geleiert, denn ein kleiner Nachtrag. Der Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, ist, ich bin in einem toxischen Familiensystem aufgewachsen. Und von den ebenso unfreiwillig erlittenen Nachwirkungen dieser Phase durfte ich auch lange zehren, in Anführungszeichen. Und danach habe ich mich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt, dass ich mich inzwischen außer dem guten Gewissens als Narzisstenexperte bezeichne. Ja, ich möchte euch, abgesehen von diesem globalen Bezug, in den wir uns gerade zu verlieren drohen, von wegen Teufel an die Wand malen, möchte ich euch jetzt führen zu einem kleinen Ausflug zu Einzelschicksalen. Ja? Das heißt, was bedeutet Narzissmus für dich? Was kann es für dich bedeuten? Da gibt es einmal die Soft-Variante. Das ist, wenn zum Beispiel ein Paar zusammen ist. Das ist eine besondere Geschichte, wenn der eine ein Narzisst ist und der andere eben nicht. Ja, dann gibt es immer eine besondere Auswirkung. Ja, die eine Person im Bann des Narzissten verliert nicht viel einerseits von außen. Aber die Frage ist, was wäre passiert, wenn sie stattdessen ihr Potenzial hätte entfalten können, wenn sie nicht in Angst leben müsste, wenn sie in Freiheit leben würde. Das war die Softcore-Variante, jetzt die Hardcore-Variante. Ja, zwei Personen treffen aufeinander, die eine Person ein Narzisst, die andere nicht. Der Narzissmus bei der besagten Person, bei der narzisstischen Person, ist extrem stark ausgeprägt. Ich will jetzt nicht in die Details gehen. Nach 3 Jahren, ja, es muss nicht immer fast 40 Jahre gehen, nach 3 Jahren hat die nicht narzisstische Person unter dem Einfluss der übertrieben krankhaft narzisstischen Person alles verloren. Ihr Vermögen, ihre Selbstachtung, ihren Seelenfrieden, ja, und ihre sozialen Kontakte, nicht zu vergessen, auch eine wertvolle Ressource, also fast alle Ressourcen hat sie verloren. Ich sagte doch vorhin, man kann bei diesem Thema den Teufel an die Wand malen und man handelt sich dabei oft den Vorwurf ein, dass man übertreibt, ja, oder dass man polemisiert. Was bitte will das heißen? Ja, das allein will nichts heißen. Ich bin der Meinung, dass all diese schlimmen Dinge im Prinzip, dass die wahr sind.
Ja, Oliver, diese Dinge sind also wahr. Wahr in deiner Erfahrung, aber auch wahr in der Recherche und auch wahr in der Wissenschaft. Und wie es genau weitergeht, das hört ihr dann in Teil 2. Nun jetzt zur Aufgabe. Ich habe euch ja die Aufgabe gestellt oder euch motiviert, euch animiert, euch gebeten, darüber nachzudenken, um mal eure Glaubenssätze aufzuschreiben. Glaubenssätze, also Glaubenssätze, die euch eher behindern als gut tun. Das ist eigentlich so die Definition für Glaubenssätze. Ihr habt jetzt 3, 5 oder sogar noch mehr, vielleicht 10 Glaubenssätze aufgeschrieben auf einen Zettel, den ihr jetzt vielleicht vorliegen habt. Wenn nicht, holt den raus oder wenn noch nicht gemacht, macht das noch. Und diesen Zettel, den fotografiert ihr bitte. Das habe ich nämlich vergessen bei meiner letzten Session mit meinen Glaubenssätzen. Und diesen Zettel fotografiert ihr oder kopiert ihn und steckt ihn in einen Umschlag und steckt ihn irgendwo hin in eine Schublade. Und dann geht ihr zu eurem Kamin oder zu eurem Grill, jetzt ist ja Sommer, da sind die Grills hier an, eurem Kohlegrill oder einfach zu eurer Feuerschale und macht ihn dann abends schön ein Feuer an, lest eure Glaubenssätze durch, 1, 2, 3, 1 bis 5 oder 1 bis 10. Denkt darüber nach, dass das die Glaubenssätze sind, die euch nicht gut getan haben und verbrennt diese. Verbrennt diese in der Feuerschale, im Kamin oder eben im Grill. Und ja, der Amerikaner würde sagen, get rid of it, also schmeißt sie weg. Beginnt damit, die Glaubenssätze mit diesem Ritual, Rituale sind ja wichtig, haben wir auch gelernt in den letzten Folgen, mit dem Ritual, die Glaubenssätze loszuwerden, mit einem Feuer verbrennen. Und aus der Asche neue Rituale, bessere Rituale, eure Rituale, die Rituale, die euch gut tun, auferstehen zu lassen. Quasi wie Phönix aus der Asche, wie die neuen, nicht Glaubenssätze, das ist ja negativ koloriert, aber wie die neuen Sätze, die neuen Visionen für die Zukunft für euch. Versucht das mal. Ich mache das auch. Ich habe auch mir 10 aufgeschrieben, 10 Glaubenssätze. Ich habe die auch kopiert und ich werde die jetzt heute Abend, sprich Samstagabend, 23.08. werde ich die verbrennen. Aber diesmal habe ich mir eine Kopie davon gemacht. Ja, wie gesagt, nächste Woche kommt Teil 2 mit Oliver Künstler und danach geht es dann weiter, nochmal kurz mit dem Narzissmus-Thema. Und dann, wir haben es ja heute schon gehört, dass auch der Narzissmus zum wie hier heißt es, Psychopathen werden kann. Also der dunkelrot bis schwarze Narzisst ist Psychopath. Und ich habe jetzt gerade heute geplant, per WhatsApp mit Oliver vielleicht eine Psychopathenreihe, also eine echte Tatortgesundheit, True Crime Psychopathen, nicht Reihe, aber so 1, 2, 3 Folgen vielleicht zu machen. Und mein Wunsch ist dann eben da in dem Bereich der medizinischen Crime-Fälle mit Psychopathen, also richtig, richtig, richtig pathologischen Narzissten reinzugehen. Seid gespannt, das wird vorbereitet, aber demnächst kommt erstmal nächste Woche Sonntag die Folge 2 mit Oliver Künstler, dem Narzissmus-Experten.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hörtet den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen, ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben, ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als TrueMate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer TrueMate Podcast.